Die Neue Linke als Begriff kommt ja sehr stark eigentlich erst Ende der 60er oder Anfang, Mitte der 60er Jahre auf. Er ist aber eigentlich schon älter. Er bezeichnet in der Tat, wie du gesagt hast, das Gefühl, sich abzugrenzen gegen die Alte Linke. Und die Alte Linke war damals auf der einen Seite die sozialdemokratische Tradition und auf der anderen Seite natürlich die kommunistische Tradition. Also die beiden großen Hauptströmungen der klassischen Arbeiterbewegung, die galten als die Alte Linke. Und die Neue Linke ist sozusagen so ein Schlagwort, um zu zeigen, hier beginnt etwas oder wir knüpfen hier jenseits zwischen oder jenseits dieser beiden Hauptströmungen an etwas Neuem an. Und in der Tat, die 60er-Jahre-Linken haben sehr stark unter diesem Label sozusagen sich verstanden, aber das Label ist älter, wenn man genauer hinschaut, es stammt auch schon aus den 50er-Jahren und ist eigentlich von seinem richtigen Ursprung her auf das Jahr 1956 zurückzuführen, was eben auch eigentlich eine Chiffre ist, dieses Jahr 56. Also es beginnt schon vorher, um 56 herum beginnt sowas wie eine erste, wie kann man das nennen, revoltenartiger Unmut. Nicht nur in Deutschland, auch in Deutschland, aber natürlich in Europa, auch in anderen Ländern, auch in den USA. Und das ist eben eigentlich schon der erste Versuch dessen, weil natürlich die Erfahrung mit der Sozialdemokratie und mit dem Kommunismus schon eine ist, die Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre sehr intensiv diskutiert wird. Es gab nach 45, nach dem Ende des Faschismus schon Hoffnung, dass die Sozialdemokratie sich erneuert, sich auch radikal erneuert, auch dass der Stalinismus endgültig überwunden wird. Die Bewegungen Ende der 40er Jahre waren sehr stark von dieser Hoffnung getragen. Und diese Hoffnung in beiden Fällen haben sich eigentlich im Übergang zu den 50er Jahren, im Übergang zum Kalten Krieg endgültig zerschlagen. Das heißt, es kommt zu einer Restalinisierung der kommunistischen Bewegung und die Sozialdemokratie verabschiedet sich endgültig von der Arbeitertradition, vom sozialistischen Programm. Das ist in Deutschland der Weg nach Bad Godesberg symbolhaft, also dem neuen Parteiprogramm von 1959. Und in diesem Prozess der erneuten Enttäuschung über diese beiden Hauptströmungen beginnt Mitte der 50er Jahre eben beginnen schon neue Bewegungen, deutlich kleiner als die von 68 oder vor 68, aber schon deutlich erkennbar, die sich eben auch als eine neue Linke verstehen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Das Problem ist bei diesen, es gibt diese Bewegung, wie gesagt, in Deutschland in kleiner Form. Es gibt sie in Frankreich, die Gauche Nouvelle. Es gibt sie in England, die New Left. Das sind alles Begriffe, die von Mitte der 50er Jahre stammen. Und die scheitern aber, viele von diesen Bewegungen scheitern aber dann in der zweiten Hälfte der 50er Jahre und geraten ein Stück weit in Vergessenheit. Und quasi fällt man dann in ein Loch und erst Anfang der 60er Jahre beginnt man dann mit einem zweiten Versuch. Und das ist auch eine zweite Generation. Das sind also zum großen Teil auch andere Leute, die das machen. Aber im Grunde genommen knüpft man dann nochmal an diesem Versuch an, eigentlich eine neue Linke zu begründen. Das ist so ein bisschen so die Vorgeschichte, die 68er selbst interessanterweise kaum gekannt haben. Also die meisten von ihnen wussten gar nicht, dass es Mitte der 50er Jahre schon mal einen Versuch gab, eine solche neue Linke europaweit, mindestens europaweit auch aufzubauen.
Jetzt finde ich das ganz lustig festzustellen, dass wir genau mit dir sprechen zum Beginn unserer Sendereihe über 1968, nämlich weil wir im Oktober letzten Jahres ja auch mit dir angefangen hatten, als wir über die Oktoberrevolution gesprochen haben. Jetzt ist es ja vielleicht interessant daraus zu finden, ob es nicht auch irgendwie Verbindungen zwischen diesen beiden Themen gegeben hat. Du hattest angedeutet, dass es auch in dieser Zeit um eine Auseinandersetzung mit der alten Arbeiterbewegung ging. Inwiefern hat denn die Neue Linke sich in eine Tradition von der älteren Arbeiterbewegung auch gestellt? Inwiefern gab es denn vielleicht direkt auch eine Auseinandersetzung mit der Oktoberrevolution?
Das ist insofern nicht ganz einfach zu sagen, weil man muss das wirklich nochmal betonen, diese Neue Linke eine sehr heterogene, vielfältige Bewegung gewesen ist, die auch je nach Land, also wenn man jetzt europaweit guckt, Deutschland, Frankreich, England, sehr unterschiedliche Akzente gesetzt hat. Also man kann das nicht wirklich über einen Leisten schlagen. Aber im Grunde genommen gibt es natürlich jetzt, wenn wir auf die Neue Linke der 60er Jahre angeht, auf die Diskussion dann der jungen Studenten, schon ein gewisses Anknüpfen an die Oktoberrevolution, aber wenn man genauer hinschaut, setzen sie sich nicht wirklich mit der Oktoberrevolution auseinander. Man knüpft zuerst in der frühen Phase, in der intellektuellen Phase, knüpft man an den radikalen Diskussionen der 20er Jahre an, vor allen Dingen an Georg Lukács und seinem bahnbrechenden Werk Geschichte und Klassenbewusstsein. Und dieses Buch ist ja eigentlich eine philosophische Verarbeitung der Oktoberrevolution. Und da will man anknüpfen in den 60er Jahren. Also insofern gibt es schon, am Anfang schon eine intellektuelle Anknüpfung daran, die aber eben jetzt nicht wirklich sich intensiv mit der Revolution auseinandersetzt. Das kommt erst später. Auch später dann nach 68 beginnt dann ein formelles Anknüpfen an Organisationskonzepten, also die sogenannte Organisationsdebatte, maoistische Gruppen, K-Gruppen, die knüpfen natürlich indirekt auch ein wenig an dieser Oktoberrevolution an. Wenn man aber genau hinguckt, sind das doch gründlich andere Sachen. Also man pickt sich da nur einen bestimmten Aspekt der Oktoberrevolution raus. Und was fehlt, ist eben eigentlich, und das ist wirklich eine tragische Lücke in dieser Geschichte, was fehlt, ist eine Verarbeitung der Zeit dazwischen. Also was passierte eigentlich von den 20er Jahren bis in die 50er Jahre? Diese Zeit gilt bei der Neuen Linken der 60er Jahre eigentlich als nicht existent oder nur als so frustrierend, Faschismus, Stalinismus, dass man sich nicht mit ihnen wirklich auseinandersetzt. Insofern gibt es zwar dieses Anknüpfen, aber es ist eben doch ein recht willkürliches. Und der Hintergrund, um den Punkt vielleicht noch kurz zu erwähnen, den sachlichen Hintergrund, den kann man schon auf den Punkt bringen, weil dieses Anknüpfen beispielsweise an einem Werk wie dem von Georg Lukács und dem, was dieses Werk transportiert hat, ist eigentlich der Gedanke, in der Geschichte müssen wir nicht warten, bis die Verhältnisse überreif sind, weil so waren sie offensichtlich in den 60er Jahren nicht, sondern es ist möglich, mit Minderheiten, mit aktiven Minderheiten sozusagen Weltgeschichte zu machen. Das steckt eigentlich drin, eine Erneuerung dieses voluntaristischen, marxistischen Denkens. Das findet man bei dem Georg Lukács in den 20er Jahren und da knüpft man dann an, weil das für die Situation in den 60er Jahren spannend ist, für diese minoritären Gruppen von Intellektuellen, Studierenden, von Outdrops und wie auch immer. Also insofern, es gibt diesen Anknüpfungspunkt der Oktoberrevolution, aber es ist jetzt keine wirkliche Auseinandersetzung mit dieser Revolution, sondern einfach der Versuch, hier einen neuen Aktivismus zu also philosophisch zu begründen, aber auch politisch zu begründen.
Jetzt hattest du schon erwähnt, dass es innerhalb der Neuen Linken durchaus auch Brüche gegeben hat und sei es nur in diesem historischen Sinne erstmal, dass eben Anfang der 50er Jahre da was aufbricht, dann die Akteure der Neuen Linken das Gefühl haben, in ein Loch zu fallen und es eigentlich so eine Flaute gibt und dann sozusagen ab Anfang der 60er Jahre wieder so ein Aufbruch da ist. Jetzt ist ja mit dem Jahr 1968 genau auch verbunden, dass dann sowas auftritt wie die antiautoritäre Bewegung, die, wenn ich jetzt richtig liege, ja, die ich einordnen würde innerhalb der Neuen Linken, die sich ja aber auch abgrenzt. Inwiefern ist das Auftreten der antiautoritären Linken auch ein Bruch mit dem, was vorher in der Neuen Linken da gewesen ist?
Also wenn wir jetzt sozusagen zuerst auf den Bruch eingehen, also auf die Neue Linke der 50er Jahre, das waren ja Figuren, die durchaus zwar eigentlich nur am Rande von Sozialdemokratie und kommunistischer Bewegung waren, die versucht haben, hier eine Verbindung herzustellen. Also Figuren wie Viktor Agatz, der wichtige sozialdemokratische Gewerkschaftsfunktionär, der dann zu einem Dissidenten wird in den 50er Jahren, sozusagen der Oskar Lafontaine der 50er Jahre, Leo Kofler, ein marxistischer Einzelgänger, wird er gerne genannt, oder Wolfgang Abendroth, der ja seine wirkliche wichtige Tätigkeit in den 50er Jahren beginnt, Leute wie Theo Pürger, die heute nicht mehr bekannt sind, Gerhard Gleisberg. Das sind alles Figuren, die wollen sozusagen eine Erneuerung der linken Bewegung mit Teilen, mit wesentlichen Teilen der Sozialdemokratie und der kommunistischen Bewegung. Und hier findet ein Bruch statt, weil diese Bewegung sozusagen sich nicht durchsetzen kann in den 50er Jahren, weil sie scheitert an Bad Godesberg und an diesem Phänomen, weil sie keine politischen Auswege schafft. Hier findet dann Anfang der 60er Jahre sozusagen der Versuch, so, wir müssen jetzt auch gegen diese Bewegungen was machen. Und da kommt natürlich schnell die Idee auf, diese großen Bewegungen sind endgültig daran gescheitert, weil sie eben zu bürokratisch, zu autoritär gewesen sind, weil man sie nicht aufbrechen konnte, weil man sie nicht reformieren konnte. Und daher kommt dann, glaube ich, dieser Impetus sozusagen, dass das Anti-Autoritäre so stark in den Vordergrund zu stellen, was die 50er Jahre Neue Linken nicht getan haben, sondern die waren mehr klassisch sozialistisch von ihrer Identität, während die 60er Jahre dann wirklich gesagt haben, so, wir müssen eigentlich gegen alle diese Autoritäten, auch gegen diese linken Autoritäten angehen. Hier findet ein Bruch statt, der hat natürlich seine historische Begründung und auch seinen richtigen Punkt. Auf der anderen Seite kommt natürlich automatisch damit rein, man lässt auch dieses Erbe vollkommen fallen und vergisst es. Also die 68er konnten mit den Namen von Viktor Agatz oder Leo Kofler nichts anfangen, obwohl eigentlich das Vorgänger von ihnen waren. Also insofern, dieser anti-autoritäre Bruch ist wirklich auch ein Bruch mit der Erinnerung. Und aber dahinter steckt natürlich schon der Versuch, sozusagen jetzt auch eben alles in Frage zu stellen und wirklich sozusagen grundlegend neu zu beginnen. Das, denke ich, ist so ein Kernelement dieses Anti-Autoritarismus, der sich dann natürlich auch vermischt mit einer Gesellschaftsanalyse des damaligen Neokapitalismus oder Spätkapitalismus, wie man es genannt hat. Also das vermischt sich dann mit anderen Aspekten.
Es ist interessant, dass du sagst, dass die Anti-Autoritären ja auch brechen mit Autoritäten aus der vorangegangenen linken Bewegung, ja. Und das ist ja auch dann wiederum eine historische Auseinandersetzung, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Rudi Dutschke sich später auseinandergesetzt hat mit den Bolschewisten und ein Buch über den Staatskapitalismus geschrieben hat in der Sowjetunion und da auch ein Bruch stattfindet, oder Daniel Cohn-Bendit, der eben in einem manifestartigen Buch eben auch bricht mit der stalinistischen KP in Frankreich zum Beispiel. Ein Bruch, der da stattfindet. Jetzt ist das Anti-Autoritäre aber nicht nur gerichtet gegen die Autoritäten der vorangegangenen Linken, sondern wenn wir jetzt auf Westdeutschland eingehen, dann machen die Anti-Autoritären ja auch einen autoritären Staat aus in den Verhältnissen, in denen sie sich bewegen. Wie sieht denn diese Analyse aus?
Ja, das ist auch das ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, weil es nirgendwo eine wirklich schlüssige gemeinsame Darstellung gibt dieser Einschätzung. Es gibt natürlich viele einzelne Theoretiker, die bestimmte Sachen theoretisiert haben, wo es viele Überschneidungen gibt, aber auch natürlich manche Unterschiede. Ein Denker wie Herbert Marcuse spielt da eine ganz zentrale Rolle in den 60er Jahren. Aber wenn man jetzt den von dir schon genannten Rudi Dutschke nimmt, der versucht das natürlich auch auf den Punkt zu bringen, und bei aller Vorsicht, wie gesagt, das ist sehr heterogen und auch in Teilen ein bisschen widersprüchlich, aber wenn man versucht, einen roten Faden zu nehmen, dann herrscht natürlich Ende der 60er Jahre dieses Bild vor, dessen, was man aus der Frankfurter Schule-Tradition kennt, der verwalteten Welt. Dutschke und Hans-Jürgen Krahl sprechen von einem integralen Etatismus. Also das sind alles Bilder, sehr wirkmächtige Bilder der Gesellschaft, die eine zutiefst autoritär formierte Gesellschaft apostrophieren, eine verknöcherte sozusagen kapitalistische Gesellschaft, die strukturell autoritär ist. Johannes Agnoli spricht von der Involution demokratischer Institutionen, also dem Ende des alten freien Parlamentarismus. Das sind alles sozusagen sehr wirkmächtige Bilder, die formierte Gesellschaft, die vermeintlich formierte Gesellschaft versuchen auf den Punkt zu bringen. Und das ist natürlich eine Fortentwicklung der klassischen Analysen der linken, teilmarxistischen Analysen zum Monopolkapitalismus, zum Finanzkapitalismus. Das wird nochmal übertrumpft. Also hier wird ein Bild eigentlich dieser neokapitalistischen Verhältnisse gezeichnet. Die muss man eigentlich heute sagen, eigentlich schon seit längerem wirklich überhaupt nicht der Realität entsprochen haben. Also hier findet eine Überzeichnung statt, die aber eben darauf nochmal pocht, wie du es gesagt hast, diese Gesellschaft, gegen die man ankämpft, als durch und durch autoritär, wo es keine Ausbruchsmöglichkeiten gibt, darzustellen. Und daraus wird dann wieder dieses anti-autoritäre Programm. Marcuse spricht von der großen Verweigerung oder eben dem Ausbruch aus diesen Verhältnissen, wird dann daraus sozusagen anti-autoritär das verstanden. Das ist so ein bisschen natürlich die Analyse dieser herrschenden Gesellschaft, mit der sie es zu tun hatten. Aber wie gesagt, wir sind 50 Jahre weiter und schon lange müssen wir eigentlich feststellen, dass dieses Bild in vielem wirklich stark überzeichnet war und eben auch dazu geführt hat, dass die politische Opposition sich in einer recht fatalen Weise daraus sozusagen sehr radikale, auch problematische politische Tendenzen abgeleitet hat.
Verwaltete Welt und ein autoritärer Staat, der sich in Westdeutschland formiert, das sind ja erstmal Diagnosen, die widrige Bedingungen feststellen für das, wovon dann aber gesprochen wird, nämlich Revolution, revolutionäre Bewegung. Und da fände ich es interessant, vielleicht auch nochmal einen Vergleich zur alten Linken zu machen oder zur Arbeiterbewegung, wo ja die Arbeiterklasse mit der klassischen Arbeiterpartei sozusagen das revolutionäre Subjekt gewesen ist, auch bei Georg Lukács. Inwiefern verändert sich das denn vor dem Hintergrund dessen, was die Antiautoritären da diagnostizieren, der Bezug auf ein revolutionäres Subjekt?
Es ändert sich, indem man nicht mehr wie in der eigenen Interpretation das so betrachtet wurde, wartet auf die früheren Thesen, wir müssen eine große Partei aufbauen, wir müssen eine große Gewerkschaftsbewegung aufbauen, wir müssen die Massen erst erreichen, um dort dann revolutionäre Bewegungen auszulösen. Das ist ja so ein bisschen sehr grob gesagt, das altlinke Programm. Und das ändert sich, indem man sagt, diese Massen erreichen wir nicht in diesen autoritären Verhältnissen. Wir haben keinen Zugang zur Mehrheit der Bevölkerung. Wir sind also erstmal eine radikale kleine Minderheit, aber wir müssen Wege finden, als kleine radikale Minderheit aktiv werden zu können, mit einer Perspektive uns zu verbreiten. Und das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Und das ist schon ein bisschen ein anderer Ansatzpunkt hier, auch ein Bruch mit dieser alten Tradition, weil man eben sagt, Minderheiten können aktiv werden und können auch revolutionäre Prozesse ausüben. Die 60er Jahre jungen Intellektuellen stehen natürlich sehr stark unter dem Eindruck beispielsweise der kubanischen Revolution, wo es eben historisch der Fall gewesen ist, wo eine kleine Gruppe von Intellektuellen sozusagen in die Wälder gegangen ist und in mehrjährigen Kampf eine Mehrheit aufgebaut hat und eine Revolution durchgeführt. Also hier ist sozusagen eine Theoretisierung einer Minderheitenrevolution, einer aktiven Minderheit. Und das findet eben statt mit diesen antiautoritären Konzepten, mit den Ideen einer Provokationsstrategie, also sozusagen Aufklärung und Aktion. Durch bestimmte Aktionen kann man auch Aufklärung und Bewusstsein schaffen und damit dieses Bewusstsein auch verbreitern, vermassen und somit überhaupt erst zu einem Punkt zu kommen, wo man dann in einem, wie es beispielsweise bei Rudi Dutschke heißt, sozusagen, wo man dann an einem späteren Punkt wieder zu diesen klassischen Mustern einer sozialistischen Massenrevolte kommt. Aber erstmal beginnt man als Minderheit. Und das ist natürlich schon etwas, weil man wendet sich als Minderheit nicht in erster Linie an die Arbeiterschaft, an die große kompakte Arbeiterklasse, sondern eben an junge Intellektuelle, an Leute, die frustriert sind, an Dropouts, an diejenigen, die sich verweigern. Und das sind natürlich schon andere Subjekte, revolutionäre Subjekte, als die Gewerkschaftskämpfer oder die Parteistrategen. Hier ist, denke ich, ein ganz entscheidender Bruch. Aber dahinter steckt wieder, um den Bezug auf den Anfang zu bekommen, eben dieses Anknüpfen, dass man hofft, auch als Minderheit in der Lage sein zu können, geschichtlich wirksam zu sein. Und das war natürlich etwas, was in der alten Linken so nicht theoretisiert und so auch nicht gelebt wurde, sondern da wartete man doch immer letztendlich darauf, bis man die Mehrheit wurde, um dann entsprechend was machen zu können. Hier gibt es dann einen Bruch in den 60er Jahren.
Nun gibt es ja in der weiteren oder im weiteren Verlauf der Geschichte ein ganz erstaunliches Phänomen, dass nämlich gerade die diesen Freiheitsdrang so auch verspürt haben, du hast das eben als Außenseiter bezeichnet, die innerhalb kürzester Zeit, 68, 69, de facto 70, ganz schnell wieder autoritäre Formen annehmen, also gruselige Parteien, Organisationen gründen, die jetzt wenig zu tun hat mit Emanzipationsversprechen, sondern mit Kadergehorsam und ähnlichen Dingen. Das heißt, da finden sich ja dann wieder so autoritäre Charakterstrukturen, vielleicht auch intellektuellen Feindlichkeit auf einmal wieder. Wie kommt es zu diesem Umschwung? Liegt das bereits vielleicht schon in der Schwäche einer antiautoritären Bewegung? Liegt es an Deutschland? Woran liegt der Umschwung, der da kam?
Naja, in Deutschland würde ich mal sagen, kann man als erstes sofort sagen, liegt es nicht, weil es eben nicht nur in Deutschland passiert ist. Das finden wir in Europa, das finden wir in allen entsprechenden Bewegungen. von der Struktur her. Also kann es schon mal das nicht gewesen sein. Es liegt natürlich schon in der Ambivalenz von antiautoritärem Denken und Handeln, weil wenn man genau fragt, was ist das eigentlich, dann ist das natürlich erstmal eine Sekundärtugend, gegen Autoritäten zu sein. Das heißt ja noch inhaltlich nicht viel sozusagen. Aber der entscheidende Punkt meines Erachtens ist, dass man hier genau hingucken muss, wann das durchbricht. Und man kann sagen, in meinen Augen, kann man sagen, dass die antiautoritäre Hochphase die Jahre 67, 66, 67, 68 sind, sozusagen, wo man die Revolte unmittelbar vor sich hat. Und diese Wende zum Autoritären kommt ja erst 69, 70. Und da muss man ganz eindeutig sagen, 68 war eine Niederlage, war ein Scheitern. Diese Bewegung, die Revolte als Revolte ist 68 gescheitert. Sowohl in den Metropolen, Generalstreik in Frankreich, bei uns sozusagen die Notstandsgeschichten, dann die Niederschlagung des Prager Frühlings. All das ist gescheitert im Jahre 1968 und diese antiautoritären Kader standen plötzlich vor der Frage, ja, jetzt haben wir versucht, als Minderheit Revolution zu machen, wir sind gegen die Wand gelaufen, was machen wir eigentlich? Wir haben also Fehler gemacht und es beginnt eine komische Fehlerdiskussion oder es beginnt eine Diskussion mit komischen Tendenzen und da sagt man, okay, wir waren eben zu antiautoritär, sondern wir haben vergessen, dass wir sozusagen eben auch autoritäre Fakten schaffen müssen, dass wir auch eben Organisationen aufbauen müssen. Also die autoritäre Wende ist in einem gewissen Sinn eine Reaktion auf ein objektives Scheitern dieser antiautoritären Strategien. Und wie so häufig leider eben fällt man ins genaue Gegenteil und denkt, je autoritärer man ist, desto schneller kommt man eben letztendlich auch zu diesem Ziel einer Minderheitenrevolte, einer neuen Minderheitenrevolte. Also das ist eine Reaktionsform, was sich dann aber natürlich, wie es mal einer genannt hat, auch entmischt hat. Also es gibt ja nicht nur diese autoritäre Reaktionsform, sondern es gibt natürlich dann auch wieder dagegen Formen des Widerstandes, also die sozusagen antiautoritäre Reaktion gegen diese autoritäre Wende. Es kommt dann eigentlich die ganze Bewegungsvielfalt entwickelt sich erst. Aber du hast natürlich recht, es gibt diese autoritäre Wende zu den K-Gruppen und die dominieren ja einen nicht unwesentlichen Teil dann der 70er Jahre auch. Also ich würde mir das schon hauptsächlich aufgrund dieser historischen Entwicklung erklären wollen, nicht aufgrund nationaler Charaktere, weil wir finden das in Frankreich, wir finden das in England in unterschiedlicher Form, wir finden das selbst in den USA, also man findet das entsprechend als Strukturproblem überall, sondern das ist ein Problem der Logik von Bewegungen, wie Bewegungen hoch und runter kippen und so würde ich dann auch diese autoritäre Wende machen oder interpretieren wollen, denke ich, die dann in den 70er Jahren stattgefunden hat.
Jetzt blicken wir mit dem Bewusstsein der Niederlage auf die antiautoritäre Bewegung zurück, 50 Jahre danach. Was sind denn deines Erachtens Aspekte der antiautoritären Bewegungsform, auch der antiautoritären Theoriebildung, die an denen man festhalten kann, die vielleicht rettenswert sind, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich das nach wie vor anzueignen?
Es gibt viele einzelne Aspekte, die natürlich im weitesten Sinne des Wortes in so eine antiautoritäre Strategie reingehören. Damals, ich habe es genannt, Aufklärung und Aktion. Das ist nicht so originell, wie sie es damals sich gedacht haben, aber Aufklärung und Aktion und Aufklärung durch Aktion und Aktion mit Aufklärung, das ist immer noch eigentlich der Überbegriff für jede Form von linker oder oppositioneller Aktivität. Also das, denke ich, ist natürlich auf jeden Fall aktuell. Es sind einzelne Aspekte aktuell. Es wurde damals diskutiert, die Politisierung der Wissenschaft. Ist auch weitgehend vergessen. Also wie schafft man es, in diese akademische, bürgerliche Wissenschaftsbetrieb eigentlich emanzipative Wissenschaft voranzubringen? Das war damals unter dem Begriff der Politisierung der Wissenschaft. Das ist eine durchaus aktuelle, immer noch aktuelle Geschichte. Wo ich ein bisschen sehr kritisch bin, ist bei dieser ganzen Frage der Provokationsstrategien. Wir haben ja sozusagen in 70er und 80er Jahren eine Entwicklung. Das heißt, das, was die 68er unter Provokation verstanden, also selbstbewusst als Mittel, hat sich dann ja sehr schnell verselbstständigt in den 70er Jahren. Und im postmodernen Neoliberalismus ist Provokation natürlich eigentlich ein Witz. Also hier gibt es natürlich dann Übergänge, dass diese Provokationsstrategie als Strategie sich sehr schnell ad absurdum geführt hat. Also da würde ich so einen Punkt setzen, wo man sagt, okay, da hat sich was sehr schnell überlebt. Aber andere Sachen sind natürlich geblieben, weil letztendlich ist das Das muss man sich auch vergegenwärtigen, denke ich. Der antiautoritäre Impuls ist nichts anderes als ein radikaldemokratischer Impuls. Darauf zu dringen, dass sozusagen eine politisch tätige Reflexion einsetzt und hin zu direkteren Formen von Demokratie, zu partizipativen Formen von Demokratie, zu Teilhabe, dass die Mehrheit der Menschen sozusagen in das politische Geschäft kommt, auch die Politik dadurch verändert. Also diese Form von Demokratisierung, die letztendlich natürlich auch hinter dem Gedanken des Antiautoritären steckt, weg gegen die Technokraten, gegen die Eliten sozusagen, das ist natürlich ein unglaublich aktueller Punkt und auch eine historische Errungenschaft. Auch eine historische Errungenschaft übrigens gegen die alte Linke. Ne, die alte Linke hat immer ein sehr schwieriges oder ein gebrochenes Verhältnis gehabt zu radikal-demokratischen Verhältnissen, gerade wenn man innerhalb der Organisationen sich bewegt hat. Da musste man schon hören auf das, was oben gesagt wurde. Also dieser Form von Radikaldemokratismus, der im antiautoritären Programm drinsteckt, ist, denke ich, eine nicht nur eine Errungenschaft, eine historische, sondern auch eine dauerhaft aktuelle, auf jeden Fall. Aber es gibt, wie gesagt, natürlich auch bestimmte Aspekte, die da drin sind, die problematisch sind. Also dieser ganze Avantgardismus, der Voluntarismus, auch das hat natürlich alles etwas durchaus Wirkliches, Reales und sind auch eine bestimmte Form von Errungenschaft, aber die können sich sehr, sehr schnell verselbstständigen. Und dann ist man eben als autoritäre Avantgarde, ist man eben eine neue Kadergruppe und hat sozusagen schnell die Seiten gewechselt und ist eben nicht mehr radikaldemokratisch. Also da scheint mir doch eine gewisse Aktualität zu sein, die man unbedingt beachten und auch durchaus verteidigen sollte in der Auseinandersetzung oder in der Erbendiskussion dieser 68er, weil das ist natürlich das, was in den 70er Jahren und in den 80er Jahren vor allen Dingen natürlich in Westdeutschland unglaublich gewirkt hat. Also durch diese Selbstermächtigung der Menschen in breiten Teilen gegen die Apparate, das ist doch eine Tradition, an der sich die Herrschenden bis in die 90er Jahre wirklich versucht haben, da abzuarbeiten. Und nebenbei gesagt, meines Erachtens wird es auch indirekt bestätigt durch die Entwicklung in Ostdeutschland. Also dort hat es diese antiautoritäre Revolte ja so nicht gegeben. Und mir scheint das durchaus ein Manko zu sein, gerade wenn man sich auch auf die heutige Zeit schaut. Also diese Selbstverständlichkeit, mit der die Leute individuelle Rechte einklagen und kollektive radikaldemokratische Ideen vertreten, das vermisse ich doch gelegentlich bei vielen Linken, gerade im Osten, die immer noch sehr stark auch diese alt-linken Traditionen im Kopf haben.